Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Nach einem Vorspann hören Sie heute Erich Fischer über das Thema sprechen: Gott, der gerechte Richter. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen wird uns Erich Fischer die Botschaft weitergeben und sein Thema lautet: Gott, der gerechte Richter. Und diesen gerechten Richter finden wir in Psalm 50. Der 15. Vers von Psalm 50 ist nur eine von vielen Facetten dieses Psalms, doch dazu möchte ich Ihnen zu Beginn dieses Gottesdienstes ein Gedicht vorlesen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Ich weiß nicht, hörtest du es schon, das von dem Himmelstelefon? Nun, so höre gut zu, dann begreifst du es im Nu. Es führt von jedem, ohne Vorbereitung, direkt zum Himmel die Telefonleitung. Der Apparat ist in dein Kämmerlein gestellt, gehst du auf die Knie, hat's im Himmel geschellt. Und kaum ist der Ruf dort angekommen, wird schon der Hörer abgenommen. Dann kannst du erzählen deine Geschichte, fasse dich kurz, kennt man dort nicht. Man weiß dort oben auch ganz bestimmt, wer hier unten den Hörer abnimmt. Du brauchst dich auch nicht vorzustellen, sondern einfach nur zu schellen. Und dann, ich glaube, du weißt es jetzt, es tönt dir nie entgegen, Leitung besetzt. Oder wie in irdischen Stunden ruft man dir zu, falsch verbunden. Nein, so etwas gibt es dort nicht, weil ein Kind mit dem Vater spricht. Und sollte nun, trotz eifrigem Schellen, sich keine Verbindung einstellen, bleibt teilweise, bleibt dauernd die Leitung tot. Was hilft dir in deiner Not? Vielleicht sind durch Unglaube Drähte verstaubt. Oder der Hörer entzwei, weil du nicht geglaubt. Oder dass irgendein Schräubchen gelockert sich hat, weil du im Herzen wurdst müde und matt. Es kann auch sein, dass die Klingel bockte, weil dir grad die Welt winkte und lockte. Oder weil du ein klein wenig bist untreu gewesen deinem König. All dies ist Grund genug, dass im Himmel die Klingel nicht anschlug. Bring's schnell in Ordnung und dann ruf nochmal an. Nimm doch recht oft den Hörer zur Hand, besonders wenn du dich sehnst nach dem himmlischen Land. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, ein Psalm Asafs. Der mächtige Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft den Himmel droben zu und der Erde, damit es sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündigt seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Höre, mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden. Denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und meine Worte verwirfst? Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinem Mund lässest du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzest da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und dir es vor Augen stellen. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Wer Dankopfer, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes.
Psalm 50, ein Psalm Asaphs, einer, dem noch 11 weitere folgen. Der Verfasser wird hier also mit Namen genannt. Aus 1. Chronik 6 erfahren wir, dass er ein Nachkomme Gershons, des Sohnes Levi, war und dass er von den obersten Leviten zum führenden Sänger bestimmt wurde. Zusammen mit anderen Musikern spielte er, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde. Das berichtet uns 1. Chronik 17 und 19. Und im 1. Chronik 16, Vers 5 hören wir, dass David ihn zum Leiter des Gottesdienstes mit Chorgesang ernannte. Asaph war also ein Mann, vergleichbar mit unserem lieben Govert Roast, verantwortlich für das Musikalische. Ihr Lieben, es ist allerdings nicht klar, ob alle 12 Psalme, die so beginnen, dem gleichen Asaph zugeordnet werden können. Spurgeon und im großen Bibellexikon von Brockhaus heißt es dazu: Da manche der so überschriebenen Psalme einer viel zu späten Zeit angehören, als dass sie jenem Asaph zugeschrieben sein könnten, welchen David zum Leiter des Gesangs beim Zelt der Bundeslade auf Zion bestellt hatte, ist der Name bei manchen Psalmen wohl eher als Bezeichnung des Geschlechts Asaph zu erklären. Der vorliegende 50. Psalm stammt wahrscheinlich von einem Ahnherrn, der nach 2. Chronik 29, Vers 30 und Nehemia 12, Vers 46 ein Seher und Psalmdichter war. Zitat Ende. Doch wer auch immer diesen Psalm dichtete und komponierte, für uns spielt das keine Rolle, war er doch allemal ein Gottesmann. Nach diesem kleinen Exkurs zum Namen Asaph wollen wir uns jetzt dem Inhalt zuwenden. Wer seine Bibel dabei hat, der ist heute Morgen im Vorteil, denn ich lege dem Text entlang aus. Und noch etwas, auch wenn ich nicht immer im Speziellen darauf hinweise, übertragen Sie die Aussagen ruhig auf die heutige Zeit und beziehen Sie sich selbst mit ein. Der Sänger sieht sich in eine große Gerichtsversammlung versetzt, in der Gott sowohl der Vorsitzende des Gerichts als auch der Vertreter der Anklage ist. Zur Verhandlung steht das Thema Anbetung in Geist und Wahrheit. Sehr behutsam wird die Verhandlung eröffnet, indem Gott in den ersten Versen 1 bis 6 zuerst einmal Grundlegendes klärt. Gleich zu Beginn stellt sich der Vorsitzende der Versammlung seinem Volk mit den Worten vor: Gott, der Herr, der Mächtige, redet. Durch diese Worte wird in besonderer Weise Gottes Majestät und Allgewalt hervorgehoben. Er will seinem Volk ins Gedächtnis rufen, wer er ist. Das scheinen sie vergessen zu haben. Und ich glaube, hier stoßen wir schon gleich zu Beginn auf ein Problem, welches sich in unsere Zeit hinein auch bemerkbar macht. Die Menschen im Allgemeinen, aber auch viele im Besonderen, wissen nicht oder nicht mehr, wer Gott eigentlich wirklich ist. Er stellt sich also seinem Volk, aber zugleich auch aller Welt mit den Worten vor: Merkt auf, ich bin Gott, der Herr, der Mächtige. Eine Trilogie, welche im Urtext nur noch einmal in dieser Form vorkommt, und zwar im Buch Josua, Kapitel 22, Vers 22. So also stellt sich der Höchste seinem Volk vor. So stellt er sich auch dir und mir vor. Und ich stelle die Frage in den Raum: Bruder, Schwester, kennst du diesen Gott, den Herrn, den Mächtigen? Diesen Elohim, Jahwe? Weißt du, wer er ist? Ist er dir eventuell nur der liebe Gott, der gnädige Gott, der liebe Vater? Oder weißt du mehr von ihm? Zum Beispiel, dass er der dreimal heilige Gott ist, dass er der Gott deines Heils ist und dass du aufgrund dessen ein Kind dieses mächtigen Gottes bist, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Weißt du, dass er ein Gott des Friedens ist, aber auch ein verzehrend Feuer? Weißt du das? Und noch vieles, vieles mehr? Oder gibst du dich mit dem Wissen zufrieden, er ist gut und dank seiner Güte komme ich in den Himmel? Wenn das alles ist, was du von Gott weißt, dann bist du arm dran. Kein Wunder, dass du mit so wenig Wissen keine rechte Beziehung zu ihm aufbauen kannst. Wenn ein Kind weiß, der Freddy Peter zum Beispiel, das ist mein Vater, dann ist das gut. Wenn es aber darüber hinaus auch noch weiß, mein Vater muss in seinem Beruf Verantwortung tragen. Er muss andere Menschen führen. Wenn es weiß, er ist vielleicht ein Computerspezialist. Und wenn es noch etwas über seine Hobbys erfährt und auch mitbekommt, oh, mein Vati, der liebt ja meine Mutti. Wenn es das alles mitbekommt, wenn es das spürt, wenn es das weiß, dann wird dieses Kind garantiert stolz auf seinen Vater sein. Es wird denken, oh, das also ist mein Papa. Das kann er, das weiß er, das macht er. Mit einem solchen Wissen entsteht doch eine ganz andere Vater-Kind-Beziehung, als wenn er nur weiß, der Freddy Peter, das ist mein Vater. Ja, hier sehe ich das große Dilemma unserer Zeit. Christen wissen viel zu wenig über ihren himmlischen Vater, über den liebenden, gütigen, verzeihenden Vater auf der einen Seite, aber auch über den strengen, richtenden und verwerfenden Gott. Geschwister, sind wir einmal ehrlich. Wie viel Anbetung steckt eigentlich in unseren Gebeten? Gerade dann, wenn uns bewusst ist, wer Gott ist. Wie oft sagen wir ihm, um nur ein Beispiel zu nennen, Vater, danke, dass du mich in deiner Güte erlöst und angenommen hast. Als Dank weihe ich dir meine Kraft, meine Gesundheit, aber auch meine Krankheit, mein Geld, mein Wissen. Kurzum, ich weihe dir mein ganzes Leben. Alles soll dazu dienen, dass du dich durch mich verherrlichen kannst. Wer so betet, bei dem tritt nämlich automatisch das andere, das Ich-Bezogene, Herr, hilf mir, Herr, segne mich, Herr, schenke mir, Herr, gib mir, Herr, erlaube mir, all das tritt in den Hintergrund. Nicht, dass es nicht gebetet werden darf, aber Anbeter konzentrieren sich in ihren Gebeten in erster Linie auf El, Gott den Allmächtigen, auf Elohim, Gott den allein Anbetungswürdigen und auf Jahwe, den Ich Bin, der Ich Bin, den Ewigen. Mit diesen starken Worten macht Gott seinem Volk also klar, wer er ist. Aber nicht nur sein Volk, sondern vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll alle Welt erfahren, ich bin Gott, der Herr, der Mächtige. Und noch etwas ruft er seinem Volk zu. Erinnert euch, ich rede nicht von irgendwoher zu euch, sondern aus Zion, dem Inbegriff der Schönheit, rede ich. Wieso ausgerechnet aus Zion? Nun, weil Gott es so gewollt hat. Er wollte sich aus Zion offenbaren. Er wollte sich, von alters her wohnte Gott auf dem Berg Zion, mitten unter seinem Volk. Jerusalem ist seine Stadt. Und diese Tatsache macht sie zur strahlenden Schönheit. Wenn diese Stadt auch heute, Jahrtausende später, zum Taumelbecher für die Nationen geworden ist, so wird doch der Glanz seiner Herrlichkeit aus dieser Stadt hervorbrechen und wird seine Strahlen weithin über alle Völker senden. Gott scheint nicht nur in Zion, sondern er leuchtet auch aus Zion hervor, hinein in die Nationen. Und diese Schönheit, diese Herrlichkeit, die sollte auch in den Gemeinden erkennbar sein und aus ihnen hervorleuchten, auch aus unserer Gemeinde. Im Folgenden erfährt nun der Psalmdichter, dass dieser Herr der Herrlichkeit dem Treiben seines Volkes nicht länger zusehen will. Mit Gewissheit, gerade so, als ob er schon von Ferne seine Stimme hören und seinen Glanz sehen könnte, ruft er Vers 3, unser Gott kommt. Warum kommt er? Um mit dem Seinen zu reden und die Gottlosen anzuklagen und zu richten. Mit der gleichen Gewissheit sollten auch wir gespannt auf die verheißene Wiederkunft Jesu warten und bekennen, unser Herr kommt. Er hat es verheißen und was er verheißen hat, trifft gewisslich ein. Unser Gott kommt, ruft Asaph und fährt im gleichen Atemzug fort und er schweigt nicht. Sehr lange hat er geduldig zugesehen und geschwiegen. Nun aber ist die Zeit reif, das Schweigen zu brechen und mit Macht einzugreifen. Welch dramatischer Augenblick wird das sein, wenn sich diese poetische Darstellung am jüngsten Tag verwirklichen wird. Er kommt und schweigt nicht. Und verzehrend Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Feuerflammen und Sturmwinde finden wir häufig in der Bibel als Begleitumstände seiner göttlichen Erscheinung. Im Psalm 18 lesen wir zum Beispiel, er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Fittichen des Windes. Vom Glanz vor ihm trennten sich die Wolken mit Hagel und Blitzen. Und im 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 1, heißt es über Jesus, der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel samt den Engeln seiner Kraft und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi. Das Feuer, Sinnbild der richtenden Gerechtigkeit Gottes und der Sturmwind, ein Zeichen seiner alles verzehrenden Macht. Vers 4 wird uns vielleicht in Staunen versetzen. Himmel und Erde werden als personifizierte Zeugen für die Anklage aufgerufen. Die ganze Schöpfung soll beteiligt sein und miterleben, dass er sein Volk richte. Sie sollen die Heiligkeit und Wahrhaftigkeit des göttlichen Richtens bezeugen. Sie waren Zeugen sowohl der menschlichen Schuld als auch der göttlichen Güte. Nun sollen sie Zeugen sein von dem, was die Schuldigen zu ihrer Entlastung vorzubringen haben. Wessen er sein Volk anklagt, werden wir noch erfahren. Zunächst aber fordert Gott Himmel und Erde auf, versammelt mir meine Heiligen, all die, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Hier wird Bezug auf 2. Mose 24, Verse 4 bis 8 genommen, wo Mose aus dem Buch des Bundes seinem Volk das vorliest, was er zuvor von Gott auf dem Sinai an zivilen, sozialen und religiösen Gesetzen empfangen hatte und zu dem das Volk sich mit den Worten bekannte, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen. Also all die, die diesem Bekenntnis nach zum heiligen Volk gehören. All die, die den Bund mit Gott gemacht haben beim Opfer, die also dem zugestimmt haben, was Mose ihnen zu Ohren brachte, all die sollen sich jetzt zusammenfinden. Aber unter all denen befinden sich auch solche, die nur zum Schein mitgemacht haben. Sie haben die Form gewahrt. Sie haben ihre Opfer gebracht, wie die Gläubigen auch, aber ihre Herzenseinstellung war falsch. Sie haben das Opfer nicht aus tiefer Überzeugung herausgebracht und sollen als Heuchler entlarvt werden. Sie müssen erfahren, dass diese äußerlichen Dinge wertlos waren. Eine penible und peinlich genaue Untersuchung wird stattfinden, in der nichts übersehen wird und die in einer Scheidung gipfelt zwischen denen, die nur dem Namen nach und denen, die in Wirklichkeit zu seinem Volk gehören. Erinnert uns das nicht an das, was Jesus zu deinen Jüngern sagte? scheidet das Unkraut von dem Weizen und sammelt den Weizen in meine Scheuer. Auch hier wird bei der Endabrechnung zwischen den wahren wiedergeborenen Christen und den Namenschristen, den Mitläufern, denen, die nur der Form halber mitmachen, unterschieden. Sie werden in einer Gemeinde eine Zeit lang mitlaufen, aber vor dem heiligen Gott und seinem Gericht können sie nicht bestehen. Und die Himmel, all die, welche die Untersuchung mitverfolgen, sie werden seine, nämlich Gottes Gerechtigkeit, verkündigen. Sie werden sich über die Heuchler, die unter den Menschen waren, wundern, aber auch über die Langmut Gottes, mit der er den Menschen begegnet ist. Sie werden aber auch staunen über die überaus gründliche Scheidung zwischen den wahren und den falschen Heiligen vollzogen wird. Nur allzu oft ließen sich im Alten Testament und darüber hinaus bis in unsere Zeit hinein die Verantwortlichen über die wahre Herzenseinstellung einiger ihrer Gläubigen täuschen. Aber was lesen wir? Gott ist Richter. Und da kann kein Zweifel an der Gerechtigkeit und der Urteilsfindung aufkommen. Darf ich hier die ernste Frage an alle, mich eingeschlossen, richten? Können wir, kannst du, kann ich bestehen? Bis hierhin, bis zu Vers 6, hat sich Gott seinem Volk in all seiner Majestät, Allgewalt und Herrlichkeit vorgestellt. Er hat sie daran erinnert, dass er nicht irgendein Gott, sondern ihr Gott ist und mit ihnen beim Opfer einen Bund geschlossen hat. Deshalb hat er jetzt auch das Recht dazu, sein Schweigen zu brechen und über ihnen zu Gericht zu sitzen. Die Anklagepunkte werden uns ohne Umschweife geliefert. Es sind dies zum einen der sich breitmachende Ritualismus, in der einige verfallen sind, Verse 7 bis 15, und zum anderen die Rebellion gegen Gottes Wort, deren sich andere schuldig machen, Verse 16 bis 21. Wenden wir uns zuerst den Versen 7 bis 15 und damit dem Ritualismus zu. In diesen Versen werden die angesprochen, welche dem Bekenntnis nach Gott als ihren Gott angenommen hatten. Wenn auch das Folgende zunächst an sein Volk gerichtet ist, so kann es doch genauso gut auf die sichtbare Kirche aller Zeiten angewandt werden. Höre mein Volk, so will ich reden. So beginnt Gott sein Plädoyer. Ich will reden. Himmel und Erde sollen Zuhörer dessen sein, was ich zu sagen habe. Und was hat er zu sagen? Worüber will er mit ihnen reden? Vers 7. Israel, ich lege Zeugnis gegen dich ab. Gott spricht jetzt plötzlich nicht mehr nur zu seinem Volk im Allgemeinen, sondern um der Rede mehr Nachdruck zu verleihen, zu Israel im Besonderen. Zu seinem Bundesvolk will er sprechen. Und er erinnert Israel mit den Worten, ich, Gott, bin dein Gott, daran, dass es einmal eine Zeit gab, wo es in feierlicher Weise gelobte, dass er ihr Gott sein sollte. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht irgendein Gott, sondern dein Gott. Habt ihr das vergessen? Dass ich es war, der euch aus Ägyptenland herausgeführt hat? Dass ich es war, der euch die Flucht durchs Rote Meer habe gelingen lassen? Habt ihr all die Wohltaten vergessen, mein Volk, welche ich euch auf dem Weg durch die Wüste erwiesen habe und dass ich es war, der einen Überrest ins gelobte Land gebracht hat? Habt ihr das alles vergessen? Ich, Gott, bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ich bin bis heute dein Gott. Und es war dieses Bundesverhältnis, was Gott jetzt Anlass und Recht gab, mit seinem Volk ins Gericht zu gehen. Und mit ein paar positiven Worten eröffnet er seine Anklage. Deine Opfer halben strafe ich dich nicht, sind doch deine Brandopfer immer vor mir. Mit anderen Worten, Israel, ich klage dich nicht an, weil du regelmäßig deine Opfer bringst. Die habe ich vor Augen. Nein, deshalb klage ich dich nicht an, aber als dein Gott leide ich unter etwas ganz anderem. Ich schaue beim Opfergang tief in dein Herz und durchforsche deine Motive. Und was ich da erblicke, das ist mir ein Gräuel. Gottes Rüge galt also nicht einem Mangel in der Ausübung des äußerlichen Gottesdienstes. Darum hatten sie sich nichts zu Schulden kommen lassen, beruhten sie doch auf seinen Anordnungen. Es war eine andere Sache, eine viel gravierendere Angelegenheit, die Gott zum Tadel veranlasste. Es war ihre Gesinnung. Ihre Gesinnung, mit der einige Israeliten ihre Opfer brachten. Das war einer der wunden Punkte. Hatte sich doch allmählich der Gedanke eingeschlichen, man könne Gott mit einem äußeren Opferkult, mit einem ritualmäßig dargebrachten Opfer zufriedenstellen. Man glaubte, mit ein paar Tieren Gott beeinflussen und sich von Schuld und Sünde loskaufen zu können. Dazu nimmt Gott in eindrücklicher Weise Stellung und macht ihnen klar, dass sie ihm ja in Wirklichkeit gar nichts bringen können, was ihm nicht schon gehört. Ich brauche die Stiere aus deinem Stall nicht, noch die Böcke aus deinen Hürden, nach der Brunsübertragung. Die Menschen geben sich dem törichten Wahn hin und glauben, dass Opfertiere zur Versöhnung genügen und dass es Gott Befriedigung schaffe, wenn sie seinen Altar reichlich mit Fettem bestückten. Vergessen hatten sie anscheinend die einmal durch Samuel bezeugte Wahrheit an Saul. Meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer gleich wie am Gehorsam? Gehorsam ist besser denn Opfer. Nein, Gott benötigte kein Fett von Widdern und Böcken. Und warum das so ist, sagt er in den folgenden Versen. Und ich zitiere noch einmal die Brunsübertragung. Mir gehört ja alles Wild des Waldes, all die vielen tausend Tiere auf den Bergen. Ich kenne alle Vögel des Himmels, alles, was sich regt auf den Feldern, ist ja mein. Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir nicht zu sagen. Mir gehört ja die Erde mit ihrer Fülle. Soll ich also das Fleisch der Stiere essen? Soll ich das Blut der Böcke trinken? Damals wie heute. Das Volk hatte vergessen, dass er der Schöpfer ist, dass ihm alles gehört. Ja, selbst das Vieh, welches die Menschen ihm zur Bedeckung ihrer Schuld opfern durften, auch das gehörte dem Schöpfer. Wie unwert und verächtlich selbst die von Gott verordneten Opfer in seinen Augen waren, wenn sie in verkehrter Weise und aus falschen Motiven herausgebracht wurden, geht doch aus diesen Versen klar hervor. Nein, Gott ist nicht an Äußerlichkeiten, weder damals noch heute, interessiert. Er sieht das Herz an und da zählt nur, was er in Vers 14 seinem Volk mitteilt. Opfere Gott Dank. Das ist es, was er von seinem Bundesvolk erwartet. Das ist es auch, was sich Gott von einem wiedergeborenen Christen wünscht. Opfere ihm Dank. Israel soll seine Opfergabe nicht so ansehen, als ob sie nach dem materiellen Wert beurteilt, sondern soll sie freiwillig und aus reiner Dankbarkeit für vergebene Schuld darbringen. Erst dann, wenn die Herzenseinstellung stimmt, wird der Allmächtige sie gnädig annehmen. Ich zitiere noch einmal Spurgeon. Die äußerlichen Opfer an sich werden abschätzig beurteilt. Hingegen werden die inneren Gemütsbewegungen der Liebe, wie sie die Erinnerung an Gottes Güte immer wieder neu wachruft, hochgehalten und anempfohlen als das Wesen, die Bedeutung und die Seele des Opfers. Wurde diese Wahrheit schon betont, als die gesetzlichen Zeremonien noch nicht abgeschafft waren, so wurden dieselben deutlicher als je geoffenbart, als sie ihr Ende erreichten. Nicht, weil sie es an Pfarren auf den Altären fehlen ließen, traf die Israeliten solcher Tadel, sondern weil es ihnen an dankbarer Anbetung des Herrn mangelte. Zitat Ende. Das ist es auch, was Gott von einem jedem Gotteskind erwartet. Dankbare Anbetung. Leider ist aber immer wieder zu beobachten, dass es Menschen, die zwar fleißig in die Kirchen gehen, an Dankbarkeit aber fehlen lassen. Viele sehen Gesundheit und Besitz als selbstverständlich an und meinen, dafür nicht dankbar sein zu müssen. Und auch für das ihnen geschenkte Heil lassen sie es an Dankbarkeit fehlen. Hier ein Opfer, da eine Gabe, dort eine soziale Tat. So können sie vielleicht ihr Gewissen beruhigen, aber mit einer solchen Herzenseinstellung können sie Gott niemals gefallen. Doch nicht nur die sogenannten Namenschristen versuchen ihren Alltag so oder so ähnlich zu gestalten. Ja, ihr Lieben, auch bei manch frommem Christen ist ein solches Verhalten in Gesprächen oftmals herauszuhören. Aber das Opfer Gott Dank, das ist nur der erste Teil des Satzes. Und in der Fortsetzung heißt es, und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Israel hatte dem Höchsten gelobt, dass er ihr Gott sein solle. Und nun erwartet Gott zu Recht, dass ein solches Gelöbnis, ein solches Versprechen auch eingehalten wird. Geschwister, was denkt ihr von einer Person, die etwas verspricht, dieses Versprechen aber dann einfach nicht einlöst? Besser, sie hätte es erst gar nicht gegeben. Es war ja freiwillig, nicht erzwungen, aber unüberlegt ausgesprochen. Was wohl Gott von einem Menschen denkt, der in einer ausweglosen Situation zu ihm kommt und ihm gelobt, wenn du mir aus dieser oder jener prekären Lage heraushilfst, wenn du mich von dieser oder jener Krankheit heilst, wenn du mir hilfst, dass ich meine Prüfungen bestehe oder die Arbeitsstelle bekomme, dann gelobe ich dir. Und nun folgt das eine oder andere Versprechen. Und wenn es ihm dann besser geht, wenn sich seine Bitte erfüllt hat, wenn er gesund geworden ist, die Arbeit erhalten und die Prüfungen bestanden hat, wenn er dann einfach vergisst, was er Gott versprochen hat, wie wird dieser wohl darüber denken? Bruder, Schwester, wenn du ein Versprechen ablegst, überlege genau, ob du es auch einhalten kannst. Du gibst es ja freiwillig. Wenn nicht, lege es erst gar nicht ab. Sei gewiss, du wirst an deine Versprechen früher oder später einmal erinnert. Und was Gott betrifft, er vergisst deine Gelöbnisse bestimmt nicht. Gott erwartet also Dank einerseits und Erfüllung aller Gelöbnisse andererseits. Er legt nämlich auf deine Herzenseinstellung Wert, nicht auf Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten. Wer mit einer solch dankbaren Herzenseinstellung zum himmlischen Vater kommt, der wird erfahren, dass auch für ihn die Verheißung gilt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Aber wiederum auf diese Verheißung folgt sofort die Aufforderung zum Dank und du sollst mich preisen. Mit anderen Worten, du darfst mich anrufen, du darfst von mir erbitten, aber denke daran, dein Gebet, deine dankbare Empfindung, mit welcher mich deine gnädige Erhörung erfüllt hat, sie sind es, die mich ehren. Bringe sie im Gebet zum Ausdruck. Ich will sie hören. Die erste Anklage Gottes beinhaltet also, wie gehört, den Ritualismus, die Ausübung des äußerlichen Gottesdienstes und die falsche Herzenseinstellung, in welche die Israeliten verfallen waren, und vor denen auch wir uns in Acht nehmen müssen. Kommen wir nun zur zweiten Anklage, der Rebellion. Sie wird in den Versen 16 bis 21 behandelt und betrifft den Ungläubigen. Aber es fällt auf, der hier angesprochene Ungläubige ist nicht der Gottlose, der irgendwo draußen zu finden ist, sondern es ist der Ungläubige, der sich im Hause Gottes aufhält. Hat Gott bis zu Vers 15 vornehmlich zu Menschen gesprochen, welche die Gebote der ersten Gesetzestafel, also die Gebote der Beziehung des Menschen zu Gott, übertreten, so wendet er sich nun in den Versen 16 bis 21 an diejenigen, welche die Gebote der zweiten Gesetzestafel missachten. Es sind dies die Gebote der Beziehung der Menschen untereinander. Zu diesen Gottlosen spricht nun Gott: Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst? Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Hier hört Asab nochmals, wie Gott unterstreicht, dass viele, die sich zu den Seinen zählen, zwar fromme Worte machen, aber gleichzeitig in Sünde leben. Er klagt all die Frommen an, die in irgendeiner Form sein Wort verkündigen, deren Herzenseinstellung aber falsch in sich birgt. Er prangert an, dass sie auf der einen Seite seine Sittengesetze verletzen, auf der anderen Seite aber für die zeremoniellen Gebote eifern. Was soll das? Fragt Gott. Wie könnt ihr es wagen, anderen meine Gesetze zu lehren, zu anderen über meine Gesetze zu sprechen, ihr selbst aber missachtet sie? Dazu habt ihr kein Recht, selbst als Kinder Levis nicht. Wegen eurer Sündhaftigkeit solltet ihr lieber schweigen. Und in der Tat, das würdet ihr auch tun, wenn mein Volk geistlicher gesinnt wäre. Sie könnten dann nämlich alle Übertretungen erkennen. Ihr seid verblendete Heuchler und nehmt doch mein Gesetz in euren Mund. Ihr redet davon, dass ihr mit mir im Bunde steht, tretet aber meine Heiligkeit mit Füßen. Glaubt ihr, dass ich das dulden werde? Ähnliches hielt ja auch Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder vor. Lehre und Tat klafften ja auch bei ihnen weit auseinander. Noch einmal Gottes Anklage an die angeblich Frommen in seinem Volk in einer etwas anderen Form. Meine Zucht verabscheut und missachtet ihr, und meinen Worten kehrt ihr den Rücken zu. Trefft ihr mit Ehebrechern zusammen, dann schließt ihr euch ihnen an und seid einer Meinung. Öffnet ihr euren Mund, dann kommt doch nur Böses heraus. Eure Zunge verbreitet Unheil und Betrug. Kommt ihr zusammen, dann seid ihr schnell bereit, einen Bruder, und ich möchte hier die Schwester nicht ausklammern, einen Bruder und Schwester zu verleumden. Und zu all dem soll ich schweigen? Lassen uns solche Worte kalt. Durchbohren sie nicht auch unser Herz? Werden unsere Gedanken bei diesen Worten nicht automatisch auf die heutige Zeit und ihre Zustände gelenkt? Blicken wir doch einmal hinein in die Gemeinden. Wie viele blinde Blindenführer reden da über Gottes Wort? Vollmundig verbreiten sie das Evangelium und wenden dabei allerlei zweifelhafte Programme an. In dicken Büchern wird lang und breit erklärt, wie das einfache Evangelium ihrer Auffassung nach zu verstehen ist. Aber schaut man tiefer hinein, dann entdeckt man, dass eben dieses einfache Evangelium den Menschen verfälscht dargereicht wird. Mit gottesdienstlichen Äußerlichkeiten wird der Gemeinde ein Gottesdienstbesuch zwar schmackhaft gemacht, aber hat der Besucher erst einmal Platz genommen, merkt er im Folgenden nicht mehr, was ihm vorgesetzt wird und wie weit der Verkündiger selbst von Gottes Wort entfernt ist. Auch von Zucht, von Gemeindezucht, wird nichts mehr gehalten. Kein Wunder, müssen sich doch viele Verkündiger erst einmal selbst züchtigen, dürfen sie doch als Geschiedene oder im Konkubinat lebend noch Gottes Wort in den Mund nehmen. Dürfen sie als solche doch noch auf den Kanzeln Gottes Wort verbreiten? Nein, Zucht ist ein verabscheuendes Wort und keiner will mehr etwas davon wissen. So hat sich beim einen oder anderen angeblich wiedergeborenen Christen peu à peu Sünde breit gemacht. Und in den Gemeinden glaubt man, dass ein solches Verhalten in Ordnung sei. Schließlich tut es ja die ganze Welt so. Anstatt einem Bruder oder einer Schwester um ihre Seele willen wieder auf den rechten Weg zu helfen, wird alles stillschweigend geduldet oder aus zweifelhafter Liebe einfach übersehen. Dabei ist es in einer Gemeinde von Gläubigen eben nicht tolerierbar, wenn Menschen regelmäßig zum Gottesdienst kommen, an Gebetsstunden teilnehmen, aus vollem Herzen mitsingen, ihre Opfer geben und. Kurzum, wenn sie alles mitmachen, um den Schein zu wahren, es aber zum Beispiel im Alltag mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, in Streit und Zank verwickelt sind, es einem Bruder oder einer Schwester gegenüber an Liebe fehlen lassen, mit Freund oder Freundin unverheiratet in einer Wohnung zusammenleben, Ehefrau oder Ehemann betrügen, sie scheiden lassen und wieder heiraten und anderes mehr. Geschwister, das ist in einer Gemeinde gläubiger Christen nicht tolerierbar. Auch dann nicht, wenn es anderswo hingenommen wird. Es ist und bleibt Vergehen gegen Gottes Wort und muss angesprochen und gerügt werden. An dieser Stelle, Geschwister, erlaube ich mir einen kleinen Einschub. Wenn den Ältesten solche Dinge bekannt werden, dann wird eben nicht weggeschaut, sondern solches Verhalten wird angesprochen. Dies mag dem einen oder anderen nicht gefallen, aber es geht nicht an, dass sich sogenannte Gläubige in den Reihen wiedergeborener Christen bewegen und den Anschein eines frommen Lebens erwecken, aber unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit in Sünde leben. Wer sich als wiedergeborener Christ bezeichnet, der hat einmal die vergebende Gnade Gottes erfahren. Der hat den Heiland kennengelernt und nicht nur die Gemeinde, sondern in erster Linie unser Herr Jesus Christus kann von einem so Begnadigten erwarten, dass er sein Leben entsprechend Gottes Wort und Gesetz lebt. Selbstverständlich hasst jedermann Zurechtweisung, aber sie ist biblisch. Geht es doch in erster Linie darum, einem Menschen seine Verfehlungen bewusst zu machen und ihm zu helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Dazu sind Älteste unter anderem da. Dazu wurden sie eingesetzt und sie würden sich vor Gott schuldig machen, wenn sie unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit und falsch verstandener Liebe alles dulden würden. An dieser Stelle möchte ich einem Vorurteil, die Arbeit der Ältesten betreffend, vorbeugen und Folgendes sagen. Werden wir Älteste mit einer heiklen Situation konfrontiert, dann machen wir es uns entgegen mancher Annahme wahrlich nicht leicht, eine Lösung zu finden. Bis es zu einer solchen kommt, sind viele liebevolle, aber ernsthafte und klar bibelzentrierte Gespräche vorausgegangen. In diesen Gesprächen wird mit der betreffenden Person zusammen versucht, das Problem zu analysieren und zu lösen. Dabei ist es immer unser Bestreben, den biblischen Weg aufzuzeigen. Sollte keine Einsicht erreicht werden, kann es im Interesse der Gemeinde auch einmal zu einem Besuchsverbot der Gemeinde kommen. Das heißt aber nicht, dass ein Besuch für immer verwehrt bleiben muss. Bei entsprechender Einsicht und Buße vor Gott und aufrichtiger Reue vor dem gesamten Ältestenrat kann Vergebung zugesprochen werden. Einem neuerlichen Gemeindebesuch steht da nichts mehr im Wege, denn wer sind wir, dass wir etwas verweigern, wo Gott vergeben hat? Die Gemeinde wird in einem solchen Fall entsprechend orientiert, was in der Regel immer in den Gebetsstunden geschieht. Nach diesem Einschub wollen wir nur zum Schluss noch kurz die Verse 22 und 23 betrachten. In Vers 22 bittet der Herr die Seinen: Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich euch nicht hinwegraffe und keiner rettet. Gott gibt denen, die sich mit Ritualismus, also mit der Ausübung des äußerlichen Gottesdienstes, zufrieden geben und denen, die sich als Rebellen gegenüber seinem Wort zeigen und in den Gemeinden leben, doch noch die Gelegenheit, das bevorstehende Gericht abzuwenden. Er sagt ihnen: Seht doch ein, dass ich im Recht bin mit meiner Anklage. Lass doch diese Äußerlichkeiten, lass doch die Rebellion gegen mein Wort, damit ich euch nicht hinwegraffe und keiner euch retten kann. Umgekehrt beinhaltet das Gesagte aber auch eine ernste Warnung. Wenn ihr, die ihr mich vergessen habt, das, was ich euch vorgehalten habe, nicht einseht, wenn ihr keine Reue zeigt, nicht keine Buße tut, dann werde ich euch hinwegraffen und keiner wird euch retten. Im letzten Vers zeigt Gott seinem Volk noch einmal, was er von ihnen erwartet und erinnert damit an Vers 14. Opfert Gott Dank. Weg mit den Äußerlichkeiten, weg mit dem Ritualismus, keine Rebellion gegen mein Wort. Werdet echt. Für uns heißt das, kein frommes Getue, kein Scheinchristentum, sondern eine dankbare Herzenseinstellung, denn nur wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer Gott so im Gebet und Alltag begegnet und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Kann einem Volk und kann uns etwas Besseres geschehen, als von Gott selbst das Heil gezeigt zu bekommen? Und wo zeigt er es uns? Wo können wir dieses Heil finden? Geschwister, hier drin. Da steht das Heil, was auch für uns gilt. Und diesem wollen wir nachleben. Möge Gott diese Worte segnen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Erich Fischer mit dem Thema Gott, der gerechte Richter. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!